In meinem Buch Gesund sterben, das ist möglich, beschreibe ich, wie Sie chronisch gesund werden und bleiben. Denn unsere Sinne werden heutzutage mit Informationen aus den unterschiedlichsten Kanälen überflutet, wodurch unsere Gesundheit nachhaltig geschädigt werden kann. Sie erhalten in meinem Buch wertvolle Tipps, wie Sie die Informationsflut, die Sie über Ihre Sinnesorgane aufnehmen, gezielt als Medizin für sich nutzen können, um Ihren Weg in die chronische Gesundheit zu starten.
Das Buch Gesund sterben, das ist möglich von Jutta Suffner. Jetzt überall im Buchhandel.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Blue Antox, dem Besten aus der wilden Blaubeere für Ihr Wohlbefinden.
Jutta Suffner. Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem.
Hallo, liebe Freunde der chronischen Gesundheit. Wir sind heute hier in dem wundervollen Firmengebäude der Firma Hypo A in Lübeck. In Lübeck-Kücknitz. Und ich darf den Herrn Dr. Peter Hansen-Volkmann begrüßen. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilkunde und auch Sportmedizin. Und wir haben uns ein ganz spannendes Thema vorgenommen und wollen einfach mal an der Basis des Lebens beginnen sozusagen. Und zwar gesunde Kinder, gesunde Schwangerschaft oder was auch die Mama vielleicht schon vorher machen kann, damit sie ein gesundes Kind erwartet. Lieber Herr Volkmann, ganz herzlichen Dank erstmal, dass wir hier sein dürfen in diesem wundervollen Gebäude und vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Wir haben uns ja vor 2-3 Wochen das erste Mal gesehen und haben dann festgestellt, wir haben so eine kleine gemeinsame Vergangenheit und zwar die Ultraschallwelt. Sie haben auch in Ihrer Zeit eben viele Tausende, viele Hunderte von Ultraschalluntersuchungen gemacht, gerade auch bei Schwangeren. Und auch ich durfte, das sind jetzt natürlich einige Jahrzehnte her, eben auch diese ganzen Untersuchungen mit begleiten und auch durchführen. Und meine Wahrnehmung zu diesem Thema ist immer, dass zwar sehr viel, es wurde viel geschallt, es wurde also ein sehr großer Fokus auf diese Ultraschalluntersuchung gelegt, im ersten, zweiten Trimenon, nach der 10., 20., 30. Woche. Es wurde sehr viel auf Werte gelegt. Wie ist der Durchmesser? Es werden also verschiedene Durchmesser, verschiedene Parameter beim Kind gemessen, einfach für die, die jetzt damit nicht so vertraut sind. Und damals ging es immer darum, mein Kind ist vielleicht nicht wachstumsgerecht, weil eben irgendein Parameter größer war, weil jetzt ein Ultraschaller eben anders geschallt hatte als der davor. Was mir aber total gefehlt hat, ist einfach die Frage, was kann denn eine Mama auch im Vitalstoffbereich, im Ernährungsbereich überhaupt dazu tun, damit ihr Kind sich so entwickelt, wie es sein sollte? Und das ist in meinen Augen zumindest damals überhaupt nie zur Sprache gekommen. Wie ist da so Ihre Wahrnehmung?
Also ich habe ja vor über 30 Jahren in der Uni-Frauenklinik in Kiel angefangen und damals gab es keine Vitamine, die brauchte man nicht. Man brauchte auch keine Spurenelemente, man brauchte eigentlich gar nichts, außer Medikamenten gelegentlich oder eine Sektion und ähnliche Sachen. Und ich habe aber damals unter anderem zum Beispiel Endometriose-Frauen mit operiert, mit betreut und habe dann immer wieder gefragt, mich gefragt, aber auch die Patientinnen gefragt, was unterscheidet sie von den Frauen, die keine Endometriose bekommen? Das ist natürlich eine ganz verrückte Frage, wenigstens für meine Kollegen, die haben ja gesagt, du hast einen Knall. Wenn man aber die modernen Krankheiten heute anguckt, dann ist es durchaus berechtigt zu fragen, wo kommt das her, warum ist das so, wie können wir das erklären und nicht, was die Schulmedizin gerne macht, wie kriegen wir das weg. Und in der Gynäkologie, bei der Endometriose zum Beispiel, war es so, da wird operiert. Und dann wurden die Frauen das zweite, das dritte, das fünfte, das zehnte Mal operiert. Und dann hieß es nach der OP immer, die spinnt. Die ist psychosomatisch, die hat einen Knall, Entschuldigung, wenn ich das so sage, weil da war ja gar nichts. Dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, die kommen ja nicht, weil sie in Anführungsstrichen, so hieß es auch in der Uni, OP-geil sind, weil sie sich gerne aufblasen lassen wollten, sondern die kommen, weil sie echte Probleme haben und zwar Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. So, und wenn wir nichts finden unter der Operation und die Frauen haben aber trotzdem Schmerzen, dann muss der Schmerz woanders herkommen. So, und damit war ich natürlich in der Uniklinik völlig daneben. Aber als ich mich dann 89 niedergelassen habe hier in Lübeck, habe ich natürlich auch die ersten Endometriose-Frauen gehabt und habe die wieder gelöchert. Wie ernähren sie sich? Was machen sie? Auch prämenstruelles Syndrom, PMS, ist genau die gleiche Linie. Oder Dysmenorrhoe, wenn ich Regelschmerzen habe. Und das dauerte ein Jahr oder zwei. Dann habe ich den, ich bin immer sehr deutlich in meiner Ansprache, habe ich den Damen gesagt, sie fressen sich ihre Probleme selber rein. Durch ihre Schokolade, durch ihre Chips, durch weiß ich was, irgendwelche künstlichen Nahrungsmittel. Und dann sagt ihr Körper, halte ich nicht aus, geht nicht und jetzt bilde ich mir mal andere Zellen. Und wir leben ja heute in einem Zeitalter, wo man weiß, dass, oder das wusste man schon in meinem Studium, dass die Zellen, die Stammzellen, pluripotent sind, dass sie alles werden können. Wir wissen auch inzwischen, dass wir über bestimmte Nährmedien, das weiß man jetzt seit 20 Jahren oder sowas, die Richtung der Entwicklung der Zellen steuern kann, in, sag ich mal, Richtung Knochenaufbau oder in Richtung Schleimhäute oder Herzzellen kann man inzwischen erzeugen und. So, und für mich war es damals eine Überlegung, wenn die Frauen sich alle so verrückt ernähren, wenn sie alle, das ist eben auch so eine Frage in dem Zusammenhang, einen erhöhten Ausfluss haben, dann haben sie viel Wasser im Douglasraum, also unten in der Bauchhöhle. Und das ist die Nährlösung für die Zellen, die von einer normalen Schleimhautzelle sich mittelfristig nach und nach verändert haben in eine Endometriumzelle. So, und dann haben sie eine Endometriose und in dem Augenblick, wo ich den Nachschub von Müll abschaffe, nicht nur Zucker, das ist ja auch so ein Thema, nicht nur Zucker, 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 nein, den ganzen Dreck, den die Menschen heute mit Zucker essen und trinken, Cola und Softdrinks und wie sie alle heißen, Aromastoffe, wenn ich den ganzen Dreck weglasse, mich gesund, am besten biologisch frisch ernähre und wenn ich dann noch eine vernünftige breite Substitutionstherapie mache mit Vitaminen, mit Spurenelementen und so weiter, dann haben die allermeisten Damen mit Endometriose innerhalb vom Vierteljahr, halben Jahr überhaupt keine Probleme mehr. Der Bauch ist in Ordnung, die Regel ist ganz normal, wieder stabilisiert. Die älteste Dame bei mir zur Entbindung war 45, die war nicht wegen Kinderwunsch gekommen. Die hatte was mit dem Knie. Und Sie sehen auch das Knie, wenn das gesund wird, dann ist der ganze Rest auch gesund und ist die Regulation gesund. Und eine gesunde Frau kann auch mit 45 noch schwanger werden. Das wissen wir eigentlich schon lange. Aber bei uns sind ja viele Damen inzwischen schon mit 38 in den Wechseljahren oder mit 35.
Und da sind wir im Prinzip ja bei dem Thema der Epigenetik. Also die äußeren Faktoren machen das aus, wie sich unsere Zellen entwickeln. Und ich sage auch immer, das ist wie so ein Kochbuch. Ihr habt in eurer Küche ganz viele Kochbücher stehen, das sind eure Gene. Ihr entscheidet aber, kocht ihr heute jetzt die Pizza oder den Burger oder eben etwas Gesundes. Und je nachdem wird ein Gen angeschaltet. Und auch im Zuge der Vorbereitung jetzt hier auf unser Gespräch hatte ich mich auch nochmal so ein bisschen rein recherchiert und es ist ja schon erschreckend. Wir haben alleine in Deutschland über 300 E-Zusatzstoffe, die zugelassen sind.
Und Chemikalien würde ich das nennen.
Ich wollte das noch sehr vornehm ausdrücken. Und diese ganzen Chemikalien, und das sind ja nun noch mal nicht alle, die wirklich zugelassen wurden, und diese Chemikalien, die müssen ja irgendwo hin, wenn wir was aufnehmen. Und wenn wir irgendwo in einen großen Einkaufsladen gehen, ich will jetzt keine Namen nennen, wir sollen mal ehrlich sein, 90% von diesen Dingen, die da drin sind, braucht kein Mensch.
98%. Das Toilettenpapier kann man da kaufen.
Genau, ja. Und dann sieht man natürlich, dann ist es ja auch kein Wunder, dass das, was die Frauen dann, oder egal, die Menschheit aufnimmt, das muss ja irgendwo hin und der Körper schreit ja danach und der will es ja irgendwie verarbeiten und loswerden.
Ja.
Und das ist ja, das Endergebnis haben Sie in Ihrer Praxis gesehen.
Richtig.
Sozusagen.
Du bist, was du isst.
Ja.
Und wenn ich dann neue Patienten hatte, ich hatte eigentlich fast jeden Tag ein paar neue Patienten dabei, weil die meisten Patienten zu mir in die Praxis nur einmal im Leben kamen. Ja. Die kamen von sehr weit weg. Und dann habe ich sie durchgecheckt, aber die ersten 3, 4, 5 Sätze, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, ernähre mich eigentlich ganz gesund. Ich sage, Sie ernähren sich gesund, warum sind Sie denn hier? Sie sind 1000 Kilometer gefahren, weil Sie sich gesund ernähren. Ja, also wir geben uns Mühe. Ich sage, was heißt Mühe? Mühe allein reicht nicht, den Spruch kennt jeder. Ja, ich sage, wie viel Bio kostet Bio? Ich weiß ja gar nicht, ob Bio immer Bio ist. Ich sage, doch, Bio ist immer Bio. Und wenn da mal 2-3% Leute dabei sind, die schummeln, oder die voll daneben sind, sowas haben wir hier in MacPom auch mal gehabt, bei Hühnereiern, dann kann ich nur sagen, die fallen früher oder später auf, aber wie oft essen sie ein Hühnerei? Oder wie oft essen sie ein Huhn aus so einer Produktion? Und ansonsten sagen alle Untersuchungen zur Biokost, dass die Sachen in der Regel rein oder super rein sind.
Genau.
So, und wenn ich auf, das ist der Umkehrschluss, wenn ich mit Biokost und einer vernünftigen Substitution und einer Darmsanierung, orthomolekularen Darmsanierung, so wie ich sie in den letzten 25, 30 Jahren entwickelt habe, für mich wenigstens, für meine Patienten. Wenn ich da sagen kann, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, aber auch Endometriose und auch Infertilität, kriegen wir in der Regel sehr gut ausgeschlichen sozusagen. Ja. Also ein Crohn und eine Colitis, halbes Jahr bis Jahr, dann sind die Menschen gesund. Gesund. Da sind noch ein paar dabei, die noch ein Problem haben. Da gucken wir, wie sieht es mit der Umwelttoxikologie aus? Haben Sie zum Beispiel einen Laminatfußboden? Haben Sie Tapeten an der Wand mit Phthalaten, also diese Schaumstofftapeten und so weiter? Das sind Dinge, die auch krank machen. Oder meinen Sie, Sie müssen sich selber und Ihre Kinder immer weiter mit Tupper, Tupper, Tupper ernähren, weil das ja so praktisch ist, um das mitzunehmen in die Schule oder in den Kindergarten? Dann machen Sie Ihre Kinder krank und sich selber auch krank.
Und wenn wir jetzt gerade noch mal den Bogen auch spannen zu den Kindern oder auch zu den Schwangeren, ich meine, bedarf ja jetzt keiner großen Intelligenz, sich vorzustellen, dass wenn eine Mama schwanger ist, dass sie natürlich einen erhöhten Nährstoffbedarf hat. Also es ist ja eigentlich logisch so. Und das hängt ja auch noch ab vom ersten, zweiten Trimenon, je nachdem, Omega-3, Probiotika. Und was dann viele Frauen natürlich sagen, wieso soll ich denn was nehmen? Ich esse doch morgens, mittags, abends, da sind doch alle Vitamine drin, Herr Volkmann, wofür denn? Das macht doch gar keinen Sinn. In einem Apfel ist doch alles das drin, was ich auch für eine gesunde Schwangerschaft brauche und auch damit sich mein Kind dann altersentsprechend ernährt.
Es gibt den schönen amerikanischen Spruch, one apple per day keeps a doctor away. Der ist aber 200, 300, 400, 500 Jahre alt. Und damals kamen die Äpfel nicht mit dem Flieger oder mit dem Schiff aus Neuseeland. Was aus Neuseeland oder aus Südamerika oder Südafrika kommt an Obst, ist in der Regel eher Pappmaché. Das können Sie als Füllstoff beim Paketeversenden nehmen, aber da gibt es bessere Sachen. Ansonsten ist da nichts mehr drin, das ist eine. Und es gibt auch sehr schöne Übersichten, die wissenschaftlich gesichert sind. Diese Wissenschaft kommt aber in der deutschen Medizinwissenschaft überhaupt nicht an, weil das kann ja gar nicht sein. Das ist dann Verhungern an vollen Kochtöpfen und so weiter. Nein, die Kochtöpfe sind nicht voll, da ist viel Müll drin, aber da ist nichts Gutes drin. Und wir brauchen eben Zink und Selen und wir brauchen B-Vitamine und wir brauchen Vitamin C und wie sie alle heißen. Und da haben Sie ja auch Ihr schönes...
Fluantox, genau.
Ja, sehen Sie. Also da kann man eine Substitution machen, damit man einmal auf der einen Seite das Vitamin C reinbekommt, damit man auf der anderen Seite aber eben auch Antioxidantien reinbekommt. Wir werden nachher noch eine Übersicht sehen, wie wichtig die Antioxidantien sind, wo die überall einsetzen. Und ohne solche Dinge kommen wir in der Entwicklung, in der kindlichen Entwicklung, aber auch in der geistigen, menschlichen Entwicklung nicht weiter. Und vielleicht zur kindlichen Entwicklung interuterin noch ein Wort. Ich habe, weiß ich, 97, ein Lehrer-Ehepaar gehabt in meiner Praxis. Lehrer sind für Mediziner, sage ich mal ganz vorsichtig, manchmal etwas anstrengend, um das vorsichtig zu sagen. Und ich habe aber eigentlich nur nette Lehrer bei mir in der Praxis gehabt. Und wenn sie nicht nett waren, waren sie gleich wieder raus. Das ging ganz schnell. Denn ich bin ja Chef in meiner Praxis und sage, komm, passt nicht, gehen Sie raus weiter. So, und diese beiden haben sich ganz schnell sehr nett entwickelt. Aber die hatten unter anderem freilaufende Meerschweinchen in der ganzen Wohnung. Das war aber lange vor Corona, da wusste man noch nicht, was Hygiene ist. Das wusste keiner. Ja. Die pinkeln überall hin, scheißen überall hin. Aber das kann man ja hinterher aufnehmen und das macht ja alles nichts. Auf jeden Fall, dieses Paar habe ich längere Zeit behandelt. Und dieses Paar wurde dann, oder die Frau wurde dann irgendwann schwanger. Wir ernähren uns auch ganz, ja, sie ernähren sich ganz gesund. Bei Kinderwunschpatienten habe ich immer zu Anfang besprochen, wenn wir anfangen, wenn ich was für sie tue, bitte, wenn sie schwanger werden, im Abstand von 4 Wochen sehen wir uns oder haben auf jeden Fall engen Kontakt, wenn sie von weit weg sind. Dann sehen wir uns alle 8 Wochen oder 12 Wochen, aber ich möchte sie wenigstens in der Schwangerschaft begleiten können. Die Lehrerin war schwanger, kriegte ich die Nachricht nach 4 Wochen, dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Und dann kriegte ich vom Gynäkologen, den ich auch kannte, einen Anruf. Die hat eine Frühgeburt gehabt, 21. Woche. Der Fuß war in der Vagina von dem Kind, gesunder kleiner Junge. Und das ist dann noch geholt worden, aber war nach 2 Tagen tot. So. Das ist bitter, aber da muss man einfach überlegen, was ist da passiert. Und sie hatte dann, nachdem sie schwanger war, eigentlich eingestellt, die Sachen, ist ja alles so teuer, musste sie selber bezahlen. Hat ihre Privatversicherung nicht bezahlt, die Vitamine, die Spurenelemente. Und 2 Lehrer, doppeltes Einkommen ohne Kinder. Da muss man irgendwo sparen. Dafür hat jeder Verständnis. Nach 3, 4 Jahren kamen sie wieder und sagten, ja, wir möchten wieder schwanger werden. Ich sage aber jetzt ganz konsequent so, wie wir das besprochen haben. Sonst lassen wir es gleich. Ich habe keine Lust, Fehlgeburten zu produzieren. Das ist nicht meine Welt. Dann haben wir sie wieder, oder habe ich sie wieder behandelt. Sie sind wieder sauber in die Spur gekommen, auch von der Ernährung her. Und sie haben, deshalb erzähle ich diesen Fall so breit, damit das jeder verstehen kann. Wir haben sie alle 14 Tage dann, weil das ja so kritisch war bei ihr, getestet. Sie war hier aus dem Nahbereich. Und sie hat ab der 20. Woche eigentlich nur noch bei Magnesiumcarbonat Hurra geschrien. Die anderen Sachen brauchte sie alle nicht. Die hat sie niedrig dosiert weiterbekommen natürlich. Aber sie brauchte Magnesium, Magnesium, Magnesium. Und wir hatten hier in der Uni, in der Frauenklinik, einen ganz großen Ultraschallspezialisten, einen ganz großen Professor, der war 2 Meter hoch. Und der hat immer gesagt, das ist ein Small-for-Date-Baby, so nennt man das ja. Das ist viel zu klein, die Entwicklung ist gehemmt. Und die Mutter war so, der Vater war so, die waren also wirklich deutlich kleiner als ich. Und ein kleines Baby ist ja überhaupt nicht nachvollziehbar, dass kleine Eltern eventuell ein kleines Baby kriegen. Auf jeden Fall, in der 38. Woche wurde dieses Kind dann geholt, weil ja vorher schon mal diese Komplikationen aufgetreten waren. Und in der Zeit, immer small for date, small for date, small for date. hatte sich das Kind so entwickelt, unter diesem Ultraschall, dass es, als es geholt wurde, 3,8 Kilo hatte. Also nicht small for date, sondern mittendrin und vor allen Dingen, wenn man noch bedenkt, wie klein die Eltern sind, dann hat sich das super entwickelt, das Kind.
Jutta Suffner. Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Blue Antox, dem Besten aus der wilden Blaubeere für Ihr Wohlbefinden.
In meinem Buch Gesund sterben, das ist möglich, beschreibe ich, wie Sie chronisch gesund werden und bleiben. Sie erfahren, warum es wichtig ist, auf Ihr Seepferdchen zu achten und was tanzende Kühe mit Ihrer Gesundheit zu tun haben. Außerdem klären wir die Frage, warum es manchmal besser wäre, eine Maus zu sein. Das macht Sie neugierig? Dann freuen Sie sich auf ein tiefgehendes Buch mit wertvollen Tipps, um Ihren Weg in ein neues, chronisch gesundes Leben zu starten.
Das Buch Gesund sterben, das ist möglich von Jutta Suffner. Jetzt überall im Buchhandel.